Wir starten heute eine neue Predigtreihe. Und in dieser Predigtreihe schauen wir uns verschiedene Frauen in der Bibel an. Und ich bin tatsächlich total fasziniert, wie viel wir lernen können und was passiert. Aber ich wollte euch zuerst eine Frage stellen. Wie fühlt es sich an, wenn ihr euch mit jemandem anders vergleicht? Wie fühlt sich das für euch an? Macht ihr das überhaupt oder sagt ihr, nee, habe ich festgestellt, ist nichts für mich mit dem Vergleichen? Also mir geht es so, wenn man sich mit jemandem vergleicht, dem schlechter geht als mir, dann denke ich, es geht mir besser. Also dann, danach geht es mir gut. Ja, fühle ich mich, also es hilft natürlich nichts. Ne? In meiner Situation hilft der anderen Person auch nichts. Aber wenn ich mich mit jemandem vergleiche, der mehr hat als ich oder dem es aus meiner Sicht besser geht, dann geht es mir häufig schlechter. Ja, also hätte ich auch gern, dann kommt vielleicht manchmal ein Neid hoch oder man denkt, warum geht es den anderen so gut? Warum haben die das schon? Warum sind die durch Probleme vielleicht schon durch, die ich noch nicht habe? Aber letztlich stellt man fest, und ich merke das dann so an eurem verhaltenen Lächeln, ihr wisst, dass eigentlich wissen wir in unserem Kopf, dass Vergleichen gar nichts bringt. Bringt gar nichts. Dennoch vergleichen wir uns manchmal. Und heute starten wir mit der Geschichte von Ruth. Das ist eigentlich mehr die Geschichte von Ruth und ihrer Schwiegermutter Naomi. Wir schauen uns heute diese Geschichte der zwei Frauen an, die in ihrem Leben krassen Verlust erleben mussten. Die richtig übel geschlagen wurden. Und sie haben Schmerzen erlebt und letztlich aufgrund dieser Situation haben sie allen Grund, sogar mit Gott so richtig im Clinch zu sein, unzufrieden zu sein mit ihm und mit ihrer Situation. Und wahrscheinlich würde ich sagen, wenn die beiden sich mit irgendjemandem anders vergleichen würden, sie hätten fast immer die schlechteren Karten, würden sich nie besser fühlen, weil sie wirklich ganz unten angekommen sind. Es ist die Geschichte, ich sagte das gerade, im Leben oder das Leben von Naomi und Ruth. Und wenn man sie so liest, das ist ein Buch im Alten Testament, das Buch Ruth, ziemlich am Anfang noch, direkt nach den Mose-Geschichten und dem Josua-Buch und dem Richterbuch, dann ist es eine Geschichte, die sogar ein bisschen traurig macht, wenn man sie liest. Es startet damit, dass es eine Auswandererfamilie, Kleinfamilie ist, ein Vater, eine Mutter, zwei Söhne und sie leben im Land Israel und es kommt eine Hungersnot und sie machen sich auf den Weg in ein benachbartes Land, damit es ihnen dort besser geht. Sie sind die Einzigen aus ihrer Großfamilie, der Rest der Familie bleibt, aber diese vier machen sich auf den Weg, um ein neues Leben zu starten in einem neuen Land. Die Söhne werden erwachsen und sie finden Frauen und irgendwie scheint erstmal alles so, als wäre es eine ganz, ja, als hätte das Projekt Auswanderung geklappt. Aber dann startet diese Leidensgeschichte zuallererst von Naomi. Was passiert ist, ihr Mann stirbt. Und sie ist Witwe. Witwe mit zwei erwachsenen Söhnen, mit ihrer Familie. Ihr Auskommen ist einigermaßen gesichert, aber dennoch ist da ein großer Schmerz in ihr. Aber es bleibt dabei nicht, sondern innerhalb kurzer Zeit versterben auch ihre beiden Söhne. Und dort sind jetzt nur noch drei Frauen. Eine Mutter mit ihren zwei Schwiegertöchtern. Und für uns vielleicht denken wir, naja gut, es ist wirklich eine harte Situation, aber in der damaligen Zeit war es mehr als einfach nur eine harte Situation, wo drei Frauen auf sich alleine gestellt waren. Durch den Tod ihrer Männer war klar, dass all ihre Hoffnung, all ihr gesellschaftlicher Stand, ihre Generation weiter, das was nach ihnen kam und auch ihr Erbe, ihr kompletter Besitz einfach verloren war. In dem Moment, wo sie als Frauen alleine, als Witwen alleine dort zusammen waren, hatten sie alles verloren. Es war nichts mehr da. Und letztlich haben auch die Schwiegertöchter mit dem Tod der Männer der Familie alles verloren. Keine Hoffnung mehr da. Und wenn man es in dem Buch so liest, diese Geschichte, es wird erst relativ nüchtern beschrieben, dann lesen wir davon, dass Naomi ziemlich verbittert mit Gott ist und ihn fragt, was ist hier los? Warum schlägst du mich so hart? Warum muss ich dieses Leid in meinem Leben erfahren? Wo ist die Schuld? Wo habe ich damit Menschen in der damaligen Zeit nicht einfach nur ja, durch das Raster aller sozialen Systeme fallen, gab es im Gesetz ein sogenanntes Konstrukt der Levirats-Ehe. So, ich erkläre euch das, weil es ist so weit weg von unserer heutigen gesellschaftlichen Vorstellung. Aber es ist trotzdem wichtig, um diese Geschichte zu verstehen. Also, Leviratsehe bedeutet Folgendes. Wenn du eine Frau bist und heiratest, dann heiratest du quasi nicht nur alleine deinen Mann, sondern du heiratest richtig eine ganze Familie. Ja? Du, alles, was den Besitz der Familie ausmacht, wird letztlich im Erbe zu deinem Besitz. Ist ein Sippendenken. Man verlässt seine eigene Familie und tritt voll in die Familie des Mannes ein. Wenn alles gut läuft, dann ist es super. Ja, du bist versorgt, du zu der Zeit, alles wunderbar, ist richtig gut. Aber das Leben läuft nicht immer rund und das ist diese Geschichte von Naomi und Ruth. Was passiert eigentlich, wenn ein Mann stirbt? Und jetzt setzt es ein. Für diese Situation, dass der Mann einer Frau stirbt, sieht das Gesetz oder das damalige Gesetz drei verschiedene Optionen vor. Option Nummer eins ist, wenn einer der Brüder des verstorbenen Mannes da ist, dann heiratet er die Witwe. Er hat keinen großen Spielraum an der Stelle, sondern er muss einfach quasi seine Schwägerin heiraten. Das ist insofern für uns klingt total strange und macht euch nicht zu viele Gedanken darüber, was das für euch bedeuten würde. Das führt zu nichts tatsächlich. Aber damals, wir müssen das verstehen, dass unglaublich wichtig war, für die Versorgung der Frau zu sagen, und die Familie geht weiter. Es werden Kinder geboren und auch so kann die nächste Generation und auch der Besitz von der nächsten Generation zur nächsten Generation gehen. Das war die erste und wichtigste und beste Möglichkeit. So konnte die Frau in der Familie bleiben, sie verlor nichts Besitz, Erbe, was ihr aus ihrer Position in der Versorgung zustand. Die zweite Option war, falls der Verstorbene keine Brüder hat, konnte der nächste Verwandte und der Begriff für diesen nächsten Verwandten, der das tut, ist der sogenannte Löser. Er könnte die Frau heiraten und damit auch in das Erbe der Familie eintreten. Hier ist jetzt wichtig, das tut man nicht einfach so, es geht hier um große wirtschaftliche Güter ja auch tatsächlich neben der Frau. Der musste vorher gegebenenfalls auch Schulden bzw. Teile des Erbes erkaufen und so die Frau auslösen. Er hat natürlich ein Stückchen Zukunft damit dazu gewonnen, aber er tut es nicht umsonst, es wird ihm nicht geschenkt. Es kann also sein, natürlich, dass es dem sogenannten Löser, einem näheren Verwandten, nicht möglich ist, oder wirtschaftlich nicht möglich ist, diese Frau zu lösen und dann zu heiraten. Und in diesem Fall würde die Witwe alles verlieren. Und die dritte Option war, wenn die Frau ihren Mann verloren hatte und weder der Bruder noch ein näherer Verwandter sie nicht heiraten wollte oder konnte, dass sie in ihr Elternhaus zurückkehrte und dort hoffte, auf die Gnade ihrer Familie hoffte, dass sie wieder aufgenommen werden würde, um versorgt zu werden. Im Fall von Naomi und Ruth war klar, dass Naomi ohne ihren Mann, der schon gestorben war, und in ihrem Alter keinen weiteren Sohn bekommen könnte. Und das betrauert sie. Sie sagt, sie hat jetzt zwei Schwiegertöchter und um Option Nummer eins irgendwie möglich zu machen, weil beide tot sind, müsste sie einen neuen Sohn bekommen. Und das ist irgendwie klar, das funktioniert nicht. Und selbst wenn es funktionieren würde, der Altersunterschied wäre viel zu krass. Und so ist für Naomi klar, egal was sie macht, sie hat alles verloren. Dieses Gesetz findet in ihrem Fall keine Anwendung mehr, sondern sie hat tatsächlich alles verloren. Und jetzt ist so dieser erste besondere Moment in der Geschichte von Naomi und ihren Schwiegertöchtern. Obwohl sie alles verloren hat und sagt, Mensch, es wäre auch einfacher, das wenigstens zu dritt dieses Problem anzugehen, um gegen die Armut zu kämpfen, macht sie etwas sehr Reifes. Sie bietet nämlich ihren Schwiegertöchtern an, ein neues Leben zu starten und zurück zu ihren Eltern zu kehren, damit sie nicht in dieser selben und hoffnungslosen Situation wie sie bleiben sollte. Und was dann passiert, erzähle ich gleich. Aber letztlich passiert es so, dass Naomi als geschlagene Frau zurück in ihre alte Heimat gehen muss. Und sie kommt in ihr altes Dorf, in ihr altes Zuhause und ist völlig demütigend. Und es wird so eindrucksvoll beschrieben an einer Stelle, dass sie ihren Namen sogar ändert. Von Naomi, die Liebliche, die Glückliche, zu Mara, die Bittere, bitter und traurig, geschlagen. Der Allmächtige hat mich betrübt. In ihrer Identität, ihr Name sagt, es funktioniert so nicht weiter. Ich bin einfach an dem Tiefpunkt dieses Lebens angekommen und die anderen sollen das dadurch, dass sie mir einen neuen Namen, mich mit einem neuen Namen anreden, auch wahrnehmen, dass es an dieser Stelle nicht funktioniert. Und es wäre vielleicht gar nicht ungewöhnlich, wenn die Geschichte an dieser Stelle enden würde. Wenn man sagen würde, ach ja, es ist wirklich eine traurige Geschichte, die das ehrliche Leben erzählt. Aber in dem Moment, als Naomi ihren beiden Schwiegertöchtern die Wahl gibt, zu ihren Eltern zurückzukehren, ein neues Leben zu starten, da sagt Ruth Folgendes. Und ich lese das mal aus der Übersetzung Neues Leben. In der Luther-Übersetzung würden die meisten von euch das kennen. Könnte sogar sein, dass der ein oder andere das als Hochzeitsvers ausgewählt hat. Aber wir erinnern uns daran, hier spricht eine Schwiegertochter zu ihrer Schwiegermutter und nicht ein Mann zu einer Frau oder andersrum. Verlang nicht von mir, sagt Ruth, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Denn dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Was Ruth hier tut, ist etwas komplett Verrücktes eigentlich. Sie sagt, ich lasse dich nicht alleine, Naomi. Und meine ganze Kultur, meine Familie, die Götter, mit denen ich vorher gelebt habe, die verlasse ich und sage, ich bleibe bei dir. Ich verlasse meine alte Kultur, alles das, was mir Sicherheit gegeben hat, alles das da, wo ich an Stellen vielleicht noch aufgefangen werden würde und ich bleibe bei dir, ich verlasse dich nicht. Naomi hält fest und auch Ruth hält fest. Und trotz aller Demütigung, trotz aller Schwere, trotz allem Leid, bleibt sie bei Naomi. Und irgendwie ist das so, da fängt so dieser Docht langsam wieder an zu glimmen. Dass Naomi, dass nicht alle drei das irgendwie alleine machen, sondern dass dieser Docht der Hoffnung, wir bleiben zusammen, dass fast das einzig Gute in dieser Situation hier bleibt. Und hier wird zum ersten Mal klar, welche Stärke Ruth in der Situation zeigt. Sie hat ja neben ihrer Heimat auch ihren Mann verloren. Sie hat ihre Religion verloren. Ich habe es gesagt, sie hat ihre Kultur, alles das, was sie kennt, was für sie normal war, verloren, wie sie aufgewachsen ist. Sie hat ihren Besitz verloren, da ist nichts mehr übrig. Aber sie hält an dieser Verbindung fest und sie zeigt auch Treue und Geduld. Und letztlich in diesem Schmerz, den ihre Schwiegermutter so krass ausdrückt, zu sagen, Gott, was ist mit dir los, sagt sie, ich will an diesem Gott festhalten, ich will dir auch Mut geben und dir hoffen, mit dir an der Hoffnung festhalten, dass dieser Gott uns trotzdem nicht verlässt. Und eine ähnliche Situation, ein ähnliches Festhalten ist das, was wir im Neuen Testament bei Paulus sehen. Auch Paulus erlebt unglaublich viel harte Dinge. Dinge, die wir uns als Christen gar nicht vorstellen können, aber die dennoch für viele Menschen auf dieser Welt große Realität sind. Nämlich Verfolgung von Menschen aufgrund ihres Glaubens. Menschen, die, weil sie sagen, wir sind Christen, wir gehören zu Jesus Christus, krasse Nachteile oder sogar Gefängnis oder sogar Folter erleiden müssen. Und Paulus war genau in eben dieser Situation, dass er viel, viel Leid um des Glaubens willen, um dieses Festhalten an Gott willen, wie bei Ruth. Sie hält an Gott fest und deswegen muss sie leiden, weil sie mit ihrer Schwiegermutter mitgeht. Und dort steht in Römer 4, dass Paulus sagt, diese Bedrängnis, diese schwierigen Situationen führen zu Geduld. Und wenn wir Geduld haben und diese Geduld auch aushalten können, dann führt es zur Bewährung. Und Bewährung bedeutet, dass wir innerlich stark werden, dass wir eine Position bekommen. Und die Bewährung wird zur ewigen Hoffnung. Und weil Gott uns liebt, wird er diese Hoffnung nicht enttäuschen. Das heißt, das, was Paulus hier beschreibt, was in Leid und schweren Situationen, was das mit uns macht, ist, dass Gott es dahin führen will, dass wir ewige Hoffnung bekommen. Dass er Dinge in uns wiederherstellt, obwohl eigentlich im Außen gesagt wird, so wie Naomi das sagt, Gott, wo bist du eigentlich? Warum lässt du das alles zu? Und das Problem allerdings ist, und das ist auch das Problem dieser Geschichte, diese Aushaltensituation, in der sich Naomi und Ruth befinden, das ist am Anfang noch gar nicht klar, ob es überhaupt gut ausgeht. Ich weiß nicht, ob du das so kennst, dass du in einer Situation in deinem Leben bist, wo du sagst, ich bin jetzt an so einem Punkt in meinem Leben, wo ich nicht weiß, ob es gut ausgeht, aber ich will trotzdem festhalten. Es ist ein Hoffen auf die Gnade Gottes. Und genau das tut Ruth. Sie hofft darauf, dass wenn sie mit Naomi bleibt, wenn sie auch den Gott von Naomi einfach ihm treu bleibt, dass Gott Gnade schenkt und Hoffnung schenken wird. Aber am Anfang wird es in ihrer Situation fast schlimmer als besser. und sie bezahlen einen hohen Preis für ihre Treue. Beide kehren zurück, ich habe das gesagt, sie kommen in die alte Heimat von Nomi und die Leute gucken und erinnern sich so ein bisschen an sie und denken, ah, ist das nicht die, die damals weggegangen ist, als es hier schwer war? Sie hat keinen besonders guten Stand. Es ist klar, dass all ihr Besitz weg ist und die beiden müssen betteln jetzt. Sie sammeln das, was übrig ist. Es gibt keine Versorgung. Es ist wieder eine krass demütigende Stellung. Zu dem ganzen Leid wird es nochmal irgendwie demütigender in der Gesellschaft. Und Nomi erinnert sich an das Feld eines entfernten Verwandten. Dieser Mann hat den Namen Boas. Und sie sagt zu ihrer Schwiegertochter Ruth, liebe Ruth, geh zu Boas auf dein Feld, ist gerade Erntezeit und versuch dort die von der Ernte übrig gebliebenen Ähren einzusammeln, dass wir wenigstens ein kleines bisschen was zu essen haben. Und dieses Sammeln von Nomi bleibt nicht unbemerkt, sondern Boas, der Besitzer dieses großen Feldes, der Verwandte von Nomis Mann, der beobachtet sie und er geht auf sie zu und ein Gespräch entsteht zwischen den beiden. Und gleich bei der Begrüßung wird klar, dass obwohl Ruth ganz anders aussieht und klar ist, sie kommt nicht aus dem Land, sie ist kommt nicht aus Israel, sondern sie ist eine Fremde, die dazugekommen ist, wird klar, dass bei ihr etwas anderes ist, weil sie den Gott der Juden angenommen hat. Und es wird bei der Begrüßung klar, sie haben den gleichen Gott, auch wenn sie eine Fremde ist. Und für Boas bedeutet das, dass er sie gleich versorgt. Er gibt ihr besondere Rechte, die andere bettelnde Menschen nicht haben. Sie darf Wasser trinken dort, wo die Diener Wasser trinken. Sie darf sich zum Essen zu ihnen setzen und sie genießt auch den Schutz der Menschen und der Arbeiter von Boas. Und Boas tut es deswegen, weil er die Treue von Ruth sieht. Er sieht ihre Treue zu Nomi und er sieht ihren Einsatz, aus ihrem alten Land, aus ihrer Heimat wegzuziehen, um ihre Schwiegermutter mit zu versorgen. Und dieses Verhalten von Ruth scheint ihn irgendwie krass zu beeindrucken, dass sie so intensiv an dieser Familie und an Gott festhält. Und irgendwie fängt es auch an, ihn anzuziehen. Ruth darf also sammeln und anstelle nur für sich zu sorgen und ihren Hunger zu stillen, ist klar, sie teilt es natürlich mit ihrer Schwiegermutter. Sie bringt das, was sie hat, mit nach Hause und versorgt die beiden. Und als Ruth das erste Mal nach Hause kommt und sie gemeinsam essen, schöpft Nomi endlich wieder Mut. Das ist der erste Moment, in dem für sie so dieser Docht wieder anfängt zu glimmen. Hat Gott uns vielleicht doch nicht verlassen? Könnte diese Beziehung zwischen Ruth und Boas, dieser kleine und ganz vorsichtige Start, könnte das vielleicht etwas bedeuten für unsere Zukunft? Und so freut sich die Nomi über Boas und dieses Verhalten von ihm und irgendwie scheint es auch so sein, als würde diese Großzügigkeit von Boas Nomi wieder mit Gott zu versöhnen. Sie sieht in seinem Verhalten Gottes Versorgung für sich und ihre Familie. Und nachdem Boas immer mehr von der Situation erfährt, entscheidet er sich, und das lesen wir in dieser Geschichte, diese zweite Option wahrzunehmen und der Löser für Ruth zu sein. Er ist derjenige, der das Leben von Ruth und Nomi durch eine Heirat wiederherstellen kann. Er nimmt den Platz eines näheren Verwandten ein und das wird ganz interessant beschrieben an dieser Stelle. Es gibt einen anderen Verwandten, der sich tatsächlich wirtschaftlich nicht leisten kann, Ruth zu lösen sozusagen. Und Boas als ein entfernterer Verwandter wird der Löser von Ruth. Und durch diese Heirat passiert etwas Krasses. Nicht nur Ruth und Nomis Stand wird wiederhergestellt, sie haben wieder etwas, ja, wo dass sie versorgt sind. Nein, so wird Ruth, die Fremde aus dem anderen Land, Teil des Stammbaumes von König David und von Jesus. Und sie wird überreich beschenkt. Und ihre Treue lässt sie zu jemandem werden, der über die immer wieder weiter geredet wird. Wie diese beiden Frauen damit umgehen, mit dem Leid in ihrem Leben, mit dem Verlust und ja letztlich, was sie tun, wie sie handeln, woran sie festhalten, das ist für mich ein Vorbild. Wir alle erleben Herausforderungen, in denen wir sind. Alle von uns. Manchmal schieben wir die vielleicht weg, aber wenn wir genau hingucken, merken wir haben krasse Herausforderungen. Die sind unterschiedlich schwer, wir nehmen die subjektiv unterschiedlich intensiv wahr, aber Jeder von uns kennt Grenzerfahrungen. Und diese Grenzerfahrungen fordern uns total heftig heraus. Und vielleicht kannst du dich mit Nomi identifizieren, die vor Gott kommt und vor Gott all ihren Frust rauslässt und sagt, Gott, wo bist du eigentlich? Mein Leben hat wirklich gut begonnen. Ich habe so viel Hoffnung investiert. Wir sind dir treu geblieben, obwohl wir in einem anderen Land gelebt haben. Und ich fühle mich jetzt von dir im Stich gelassen, Gott. Ich fühle mich einfach von dir im Stich gelassen. Das Besondere bei Nomi ist, dass sie jemanden in ihrer Seite hat, die trotz des Leids, trotz des geteilten Leids, an der Hoffnung festhält und sagt, wir halten an Gott fest. Dein Gott ist mein Gott. Dein Volk ist mein Volk. Ich lasse dich nicht alleine. Und Ruth tröstet so Nomi und stützt sie. Ich glaube, in diesem Punkt sind Frauen oft schneller und schlauer als Männer. Ja? Weil Frauen ihren Schmerz eher teilen als Männer. Wir versuchen das manchmal so mit uns selber klar zu machen. Ne? Naja, kriegen wir schon hin. Brauchen darüber nicht so viel zu reden. Bringt ja eh nichts. Frauen suchen sich Hilfe. Und viele Männer, ich will jetzt nicht zu stereotyp sein, das wäre auch Quatsch. Ja? Also darum geht es überhaupt nicht. Aber wenn wir glauben, dass wir es alleine schaffen, dass wir den Schmerz alleine durchstehen, dann tun wir etwas, was wir nicht tun müssen. Ruth und Nomi machen uns das vor. Zwei Frauen in der Bibel, die sagen, sie teilen es, sie halten in dieser schweren Zeit zusammen. Und diese Geschichte wird zu einem Vorbild für uns, egal ob wir Männer oder Frauen sind. Zu sagen, wo sind die Leute, mit denen wir zusammen teilen? Wir brauchen uns nicht zu vergleichen. Wir müssen nicht zu sagen, ah, was können wir besser, wo sind wir gut, uns daran hochziehen oder runterziehen, sondern wir brauchen Menschen, die mit uns aushalten. Und dann können wir Folgendes lernen. Und ich glaube, das sind die Kernpunkte aus dieser Geschichte von Ruth und Nomi. Das erste ist, Gott wertschätzt Treue und Glauben. Gott liebt es, wenn wir ihm vertrauen, auch in schwierigen Zeiten. Er liebt es und wertschätzt unsere Treue, wenn eigentlich alle loslassen oder loslassen schreien, wenn wir glauben. Das Problem ist, dass es meist in so Situationen ist, wo wir vielleicht sagen, Mensch, wir sehen noch gar nicht, ob es wirklich zu einer Hoffnung kommt oder nicht. Das Zweite, was wir aus der Geschichte lernen, ist eher von außen, der Blick von außen. Durch unsere Großzügigkeit oder in der Geschichte durch die Großzügigkeit von Boas gegenüber Nomi und Ruth werden Menschen mit Gott versöhnt. Und vielleicht kennst du Menschen in deinem Umfeld, wo du sagst, oh krass, die hat das Leben wirklich hart geschlagen. Die brauchen meine Unterstützung. Und das bedeutet nicht immer, wie es in diesem Fall vielleicht was Finanzielles ist, sondern sie brauchen einfach das Zuhören, weil sie in dieser Enttäuschung, in dem Leid ihres Lebens auch verbittert mit Gott geworden sind. Und dazu müssen Leute nicht mehr erst in der Gemeinde gewesen zu sein, damit sie sagen wollen, mit Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Aber wir lernen von dieser Geschichte, dass Boas in seiner Großzügigkeit etwas auslöst, was die Beziehung zwischen Nomi und Gott wiederherstellt. Und wir uns fragen können, wenn wir Menschen sehen, die gerade in so einer herausfordernde Situationen sind, wo können wir großzügig sein? Mit was können wir großzügig sein? Wie können wir Menschen durch das, mit dem, was wir haben, auch segnen? Und das Dritte, was wir lernen und auch aus dieser Geschichte von Ruth und Nomi ist, dass uns im Leid, wenn wir Leid haben, diese Geschichten und Geschichten, die nach einer langen Zeit vielleicht, so wie es bei den beiden war, auch ein hoffnungsvolles Ende haben, dass diese Geschichten für uns aufgeschrieben sind, damit wir Hoffnung haben. Damit du Hoffnung hast in deiner Situation und erfährst, dass Gott dich nicht im Stich lässt. Dass er da ist und dich versorgen will. Also drei Dinge, die wir lernen, dass Gott Treue und Glauben krass wertschätzt. Dass durch unsere Großzügigkeit Menschen wieder vielleicht mit Gott versöhnt werden. Und dass letztlich, wenn wir Ermutigung und Hoffnung brauchen, wir das in diesen Geschichten finden. Ich würde gerne beten. Himmlischer Vater, wenn wir diese Geschichte von Ruth und Nomi hören, dann denken wir vielleicht im allerersten Moment, wie krass ist das eigentlich? Was mutest du Menschen zu, dass sie alles verlieren und sich in einem Ort wiederfinden, der nicht ihr Zuhause ist? Und mich beeindruckt krass, was diese Treue und Geduld, die Ruth auch hat und diese Zuversicht, dass sie bei ihrer Schwiegermutter bleibt. Und jetzt, ich möchte zuallererst beten für alle Leute, die ja, dieses Empfinden, vielleicht auf einem anderen Level, aber trotzdem dieses Empfinden haben von Nomi zu sagen, Gott, wo bist du eigentlich? Hast du mich vergessen? Dass du uns begegnest in diesem Moment unseres Lebens. Dass wir ein Stückchen von neuer Hoffnung, so einen glimmenden Docht von Hoffnung bekommen und erfahren, du bist derjenige, der dich an unsere Seite stellt. Und ich bete, dass je nachdem, wo wir gerade sind, du uns vielleicht auch solche Roots zur Seite schenkst, die mit uns festhalten, die sagen, Mensch, ich weiche nicht von deiner Seite, egal was passiert. Ich glaube mit dir, dass Gott Versorgung für uns hat und dass wir es erleben. Und jetzt, ich möchte auch bitten, dass du uns die Augen öffnest, gerade für uns hier als Menschen in der Gemeinde, die auch Freunde haben, die mit dir vielleicht gar nichts zu tun haben wollen oder nichts mehr haben oder dich mal kannten oder dich nicht kannten, aber die sagen, Mensch, ey, die Situation in meinem Leben hat mir gezeigt, dass es keinen Gott geben kann oder wenn es einen Gott gibt, dass er nicht gut ist, wo richtig Bitterkeit ins Herz gefallen ist aufgrund von schweren Situationen. Da bete ich, dass du uns zeigst, wo wir durch Freundlichkeit, Großzügigkeit, Liebe, Zeit, Zuhören, einfach Menschen wieder in deine Gegenwart hineinführen und Menschen mit dir versöhnt werden, weil sie sehen, dass ja, du sie doch nicht vergessen hast durch uns. Und ich bete, dass du unser Herz öffnest, dass die Dinge, die wir heute erfahren haben, dass wir sie umsetzen können. In deinem Namen. Amen.